Servus, grüß dich und hallo. Willkommen zu unserem Podcast Einfach Trinken. Trinkspaß und Glaskultur mit René Kolleger. Mein Name ist Zeni Savané und Österreichs Top-Sommelier wird uns heute weiter in das Weinlexikon einführen oder durch das Weinlexikon führen. Wir müssen zugeben, wir haben es noch nicht besonders weit gebracht. Wir sind von Buchstabe A doch tatsächlich bis zu B gekommen. Und wir haben uns heute vorgenommen, wir machen zwei Buchstaben, aber René, so wie ich uns kenne, schauen wir mal, wollen wir nicht zu viel versprechen, Buchstabe C und hoffentlich D, ich grüße dich.
Herzlich willkommen aus der wunderschönen Südsteiermark. Ich bin selber gespannt, ob wir heute mal wirklich zwei Buchstaben zusammenbringen, weil C und D, es ist wirklich schon wieder viel drüber zum Reden und ich freue mich schon wieder drüber. Kurzes Update aus der Steiermark, es ist wunderschön. Es blüht alles, die Vegetation ist fantastisch. Heute haben wir den ersten Tag ein bisschen Regen, den die Natur aber unbedingt braucht, damit sie wieder Saft und Kraft hat. Das Weinjahr schaut bis jetzt, wir sagen immer nur bis jetzt, weil wir wissen nicht, was Neues kommt, fantastisch aus. Und jetzt klopfen wir wieder am Kopf. Und jetzt geht's los und wir starten gleich durch mit C.
Ja, ich freue mich sehr mit C. C wie Cäsar, weil ich schon wirklich in den ersten beiden Folgen gemerkt habe, erstens, dein Weinwissen ist enorm. Das war uns ja auch schon vorher klar. Aber es ist einfach wirklich spannend. Man nimmt was mit. Ich fühle mich immer sattelfester beim Thema Wein. Und ja, als Gast, als Weinliebhaber möchte ich einfach noch viel mehr lernen. Also C, was hättest du als erstes?
Ich hätte mal zwei Sachen, die spannend sind. Das Wort, was ist ein Chateau?
Ja.
Und was ist ein Klo?
Ja,
Also
super.
Nicht das Klo, auf das man geht, sondern ein anderes Klo.
Hervorragend.
Das Chateau, weil viele kennen ja aus dem Bordeaux die ganzen Chateaus, Chateau Petrus oder Chateau Mouton, wie auch immer. Das ist französisch für Schloss. Das heißt, ein Chateau ist ein Schloss, das in einem Anbaugebiet steht und wo auch dann die Weine in diesem Chateau abgefüllt werden, also die Chateau-Abfüllungen oder Schlossabfüllungen. Und das sind historische Gebäude, Schlösser, eben meistens in Bordeaux oder auch an der Loire oder wo auch immer ein Schloss steht. Also wo Chateau steht, ist meistens bis immer ein Schloss oder
Ah,
ein
stopp!
wunderschönes, ja.
Weil das war nämlich genau das, worauf ich mich heute gefreut habe. Denn natürlich als Weinliebhaber und auch natürlich Frankreich-Liebhaber und ich spreche Französisch, habe ich auch wirklich immer ein Chateau erwartet. Und ja, es muss nicht immer aussehen wie Neuschwanstein oder
Richtig, genau.
Schönbrunn oder so. Aber ich habe zumindest immer etwas sehr Herrschaftliches erwartet. Aber manchmal ist ein Chateau auch einfach nur ein Weingut. Und
Genau.
zwar, ich sag mal, was sagt man so schön? Ein Vierkanthof oder sowas vielleicht.
Deswegen habe ich gesagt, meistens bis immer ist ein Schloss oder es ist wirklich ein herrschaftliches Gebäude einfach, an dem dann der Wein dann verarbeitet und abgefüllt wird. Aber du hast recht,
Genau.
es sind nicht alles Schloss Versailles. Es gibt schon kleinere Chateaus, die einfach ein Vierkanthof sind, aber halt auch, die schauen alle nicht schlecht aus.
Ja, im Grunde genommen, das ist alles, was, finde ich, auf dem Land passiert, finde ich ja sowieso immer schön. Also man darf jetzt keine großindustrielle Produktion erwarten. Das ist schon mal gesetzt. Da darf man sich drauf freuen, dass es was Schönes ist, was Ländliches oder auch was Herrschaftliches. Aber es ist leider, sage ich mal, wenn man jetzt wirklich aus dem Französischen kommt, nicht immer unbedingt, wie du sagst, Versailles. Es ist nicht immer unbedingt das Schloss des, was auch immer, Sonnenkönigs oder so. Aber
Richtig.
Es ist Tradition. Das, glaube ich, kann man schon sagen.
Das muss man fast so sagen, weil das Thema Chateau, das sagt schon was aus. Also für mich sagt das schon immer was Herrschaftliches aus. Das sagt schon immer Geschichte auch aus. Also es gibt dann schon, also es zeigt mir schon, da wird sich über Generationen schon Gedanken über Wein gemacht.
Ja, sehr gut.
Ob es dann auch wirklich so ist, was wissen wir oft. Also bei den meisten wissen wir es, bei ein paar weiß ich es oft nicht.
Ja, ich kann ja auch vielleicht ein Chateau kaufen, wenn ich mal das genügende Kleingeld hätte und mich jetzt
Ja,
erstmal
natürlich.
mit dem Wein beschäftigen, dann kann ich auch nicht sagen, es ist über Generationen passiert. Aber ich glaube, da der Name verpflichtet so ein bisschen. Also Chateau muss schon etwas darstellen. Also
Ich
sehr
aber.
schön, dass du den Begriff genommen hast, weil das finde ich ist wirklich wichtig, dass man, wenn man auch vielleicht in Frankreich Enotourismus, also Weintourismus macht, wenn man dort als Liebhaber unterwegs ist und von Chateau zu Chateau fährt, wird man sehen, dass sie unterschiedlich sind. Aber ja, jede Geschichte ist spannend. Und du hast da noch einen anderen spannenden Begriff, Clos. Also wir sollten vielleicht erklären, wie der geschrieben wird.
Clos, also Kloss geschrieben mit C. Das Klo hat nichts mit einem Klo zu tun. Das Klo steht französisch für eine Umrandung oder eingemauert. Aber es ist ein umrandete, eingemauerte Lage oder Riede, wie man auch sagen will, oder ein Weinberg, der durch eine Mauer oder andere Abgrenzung fix abgetrennt ist.
Muss das nicht immer ein Hügel sein? Ein Berg? Kann das auch ebenerdig sein?
Ja, der Clos Vougeot ist ja auch kein richtiger Hügel. Das Clos kann man wirklich, wenn du eine ebene Fläche hast und du grenzt die ein mit einer Mauer, dann wäre das ein Clos.
Mhm. Also es ist im Grunde genommen so ein bisschen wie bei uns. Wir sagen ja auch Weinberge und manchmal sind sie
Ja,
ebenerdig.
es ist genau, also so wie Clos Vougeot ist sicher die berühmteste Clos, weil die hat man halt so am Schirm. Das sind Steinmauern, die einfach diese Lage umrunden. Und es war einmal der Grundgedanke, war einfach ein Schutz der Reben gegenüber von Tieren oder eben Witterungseinflüssen wie zu viel Wasser oder wie auch immer. Eben ein Schutz dieser abgegrenzten, meist fantastischen Herkunft gegenüber halt Witterung, Tieren, Menschen. Es schaut da gut aus. Und es ist halt in Burgund, also die meisten Klos wirst du halt wahrscheinlich in Burgund finden. Und wie gesagt, Clos Vougeot oder Clos de Tarte, das sind eben die zwei, was sicher die berühmtesten sind, wenn es um dieses Thema Clos geht.
Und für mich als Weinkäufer ist das wieder dann ein Zeichen dafür. Ich muss nämlich zugeben, dass ich ganz oft, wenn eben nur Chateau XY draufsteht, und die Region, muss ich zugeben, tue ich mich schwer. Aber wenn ich Clos hätte, wüsste ich, das ist quasi ein Lagenwein. Kann man das schon sagen, so in die
Ja,
Richtung?
es ist ein Abschnitt, der einfach abgegrenzt ist. Und es ist richtig, es ist eine spezifische Herkunft, eben genau aus diesem eingemauerten, ja, es sind meistens Steinmauern, aus dem kommt dann eben genau dieser Wein her.
Ja, also Herkunft wieder ganz, ganz, ganz wichtig.
Richtig, genau.
Okay, ich hätte noch natürlich zu C etwas, womit wir direkt drei Sachen eigentlich abdecken würden. C wie Cava, Champagner und Cremant. Also wir haben natürlich schon über das Thema Brut oder Brü gesprochen. Wie sprichst du es immer aus? Ich sage ja immer Brut.
Ich sogar Brüt oder Brut, genau.
Genau, da hatten wir natürlich auch schon das Thema Schaumwein und die verschiedenen Stufen oder die verschiedenen Dosage. Das könnten wir bei D dann, glaube ich, sogar weglassen, weil das hatten wir schon. Aber Cava, Champagner und Cremant. Wir hatten das Thema Prosecco mal in unserer früheren Folgen, dass Menschen zu dir kommen als Sommelier und als erstes erstmal ein Glas Prosecco bestellen. Aber in Wahrheit weißt du, sie möchten eigentlich einen Winzersekt, was qualitativ Hochwertiges, was natürlich beim Prosecco manchmal auch der Fall sein kann. Ja. Aber Cava, Champagner, Cremant. Gibt es da irgendwas, was du uns noch kurz auf den Weg mitgeben kannst?
Ja, man, das Thema, mit dem Thema Prosecco, ich werde wirklich jeden Tag damit konfrontiert. Alle wollen immer ein Prosecco trinken, aber sie wissen, also sie gehen halt immer von diesem Sprudeligen aus. Und es passt ja, aber ich muss schon immer lachen, wenn einer was sagt, weil keiner kriegt einen Prosecco. Die kriegen immer alle ein Glasl Winzersekt, einen fantastischen Winzersekt oder Champagner. Cava ist wirklich eine tolle Variante. Alle drei, was haben alle drei gemeinsam? Die besten Produkte werden immer Méthode traditionnelle hergestellt. Das heißt, in der Flasche vergoren.
Und das ist die Champagner-Methode im umgangssprachlichen Sinne, oder?
Das absolut richtig, das wäre die Champagner-Methode. Wir haben halt dann zwei verschiedene Herkünfte. Cava eben Spanien. Und dann haben wir einfach den Champagner, der eine geschützte Herkunft ist und ausschließlich aus der Champagne kommen darf. Und dann haben wir den Cremant, der alles ist, also jeder Schaumwein außerhalb Der Champagne in Frankreich.
Jeder, wirklich jeder. Da gibt es nicht noch einen anderen vielleicht, sondern Cremant ist es im Grunde
Cremant,
genommen.
genau, Cremant ist alles das, was dann eben Méthode traditionell in der Flasche vergoren, außerhalb der Champagne gemacht wird, also Cremant de Elsass oder wie auch alle Cremants dann heißen. Das ist dann eben alles das, was nicht Champagne ist.
Aber
Dann in Rips,
Champagner-Methode, ist
aber
das immer
Champagner-Methode
so?
ist. Laut Gesetz sage ich jetzt ja, und jeder, der was anderes sagt,
Meldet sich bitte.
soll das bitte in die Show Notes reinschreiben. Aber ich sage, alles, was Cremant ist, muss dann Methode traditionell sein, also Champagner-Methode. Es muss auch über 6 bar Druck haben. Und ja, also es ist ein geschützter Begriff. Es ist wirklich ein geschützter Begriff wieder für alles, was außerhalb der Champagne ist. Ja. Und es gibt fantastische Cremants. Auch aus dem Jura, also das Jura ist sowieso ein spezielles Gebiet, aber das Jura ist für mich immer so prädestiniert für Cremants, weil sie eben eine super Säurestruktur haben und weil sie einfach immer diese hochelegante Frische haben. Aber das Elsass ist auch so ein klassisches Gebiet für Cremant, wo man dann fantastische
Cremant.
Cremants herkriegt. Genau. Cava ist das, was alles wäre, was aus Spanien kommt. Und das Katalan, also alles, was um Katalan ist, dort ist Cava zu Hause. Und der Name Cava leitet sich ja auch aus dem katalanischen Wort für Keller oder unterirdische Kellerei ab, wo eben
Genau,
der
in dem
Wein
Fall
dann
sogar
reift.
auch im Spanischen, also im Kastilischen müsste man
Ja,
sagen,
genau, ja.
Castellano, Cava, der Keller.
Richtig. Und der Cava ist eine geschützte Herkunft, also wieder eine geschützte Herkunftsbezeichnung für die Region Penedès in Katalonien, also eigentlich für Katalonien, wo eben Penedès mit Hortenb, eben die Herkunft Nummer 1 ist, wenn es ums Thema Cava geht.
Die wahrscheinlich weniger nachgefragt wird, oder?
Jein, ich sage jein, wahrscheinlich in Österreich weniger, aber man muss sich vorstellen, für Cava ist wahrscheinlich Österreich nicht der wichtigste Markt, aber das trinkt man halt also natürlich viel in Spanien, viel auch Übersee wird viel Cava getrunken. Ich habe Cava eigentlich kennengelernt, wie ich in England gearbeitet habe. Da habe ich wirklich fantastische Cavas gekostet. Und deswegen ist wahrscheinlich der österreichische Markt das nicht der wichtigste, weil wir trinken halt viel Winzersekte und Champagner. Und wenn es so ist, auch Cremants. Aber da ist eben bei uns ja nicht wirklich der Markt für das Ganze. Die Rebsorten sind auch spannend. Weil das sind Rebsorten, also die wirst wahrscheinlich selten irgendwo anders finden. Also ich weiß ja gar nicht, außer Chardonnay. Also Macabeo, Parelo und Parelada und Chardonnay sind die Rebsorten, ob ich es richtig auf Spanisch ausgesprochen habe, man verzeihe mir, ich bin nur halb Spanier. Und Chardonnay sind eben die Rebsorten für Cava. Natürlich ist Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier in der Champagne verhaftet und dann eben außerhalb der Champagne, wo dann eben Cremant erzeugt wird, ist natürlich auch wieder der Chardonnay die Nummer 1 wahrscheinlich, wenn es um Cremants geht. Aber dann wird natürlich auch aus anderen Rebsorten Cremant gemacht.
Ja, also wenn wir jetzt Cava CA schon hatten, ist mir gerade eingefallen, ich wollte dich ursprünglich mal nach Cabernet fragen. Warum? Weil der einem ja irgendwie ständig begegnet, auch in Österreich, aber in den verschiedensten, nennt man das dann Ausprägungen der Rebsorte oder sind das Kreuzungen, Klone, was auch immer. Lohnt es sich kurz noch über Cabernet zu sprechen?
Also wenn wir über Cabernet Sauvignon sprechen, ist es ganz wichtig, weil es ist sicher einer der bekanntesten, also ich sage, wenn nicht die wichtigste Rotweinrebsorte mit oder neben Merlot. Natürlich wissen wir, dass der Blaufränker die absolut wichtigste Rebsorte auf dem Planeten ist, aber ich glaube schon, dass Cabernet Sauvignon eine unglaublich wichtige Rebsorte ist, weil sie wird auch sehr viel angepflanzt und die besten Weine, wenn sie aus Bordeaux kommen oder aus Kalifornien kommen, sind auch meistens dann Cabernet-lastig. Also Cabernet Sauvignon ist eine natürliche Kreuzung aus Cabernet Franc und Sauvignon Blanc. Das heißt, wir haben eine weiße und eine rote Rebsorte, die eben natürlich irgendwann einmal seinerzeit gekreuzt wurde. Und Cabernet Sauvignon ist schon eine Rebsorte, die braucht ein bisschen Wärme. Warum? Damit einfach die Tannine vollkommen ausreifen und das Geschmacksbild ausreift. Weil ich finde es immer so grauslich, wenn ein Cabernet grün ist, das heißt nicht vollkommen ausgereift ist, und du hast eben dann diese hohe Tanninstruktur, du hast dann oft auch diese Pyrazine drinnen, diese extremen Paprika-Aromen. Das ist dann, ja, also wenn es nicht reif ist, Cabernet Sauvignon, kann es sehr müßig sein. Wenn es aber ausgereift ist, dann ist es sicher einer der spannendsten und langlebigsten Rebsorten, die es gibt.
Auch für etwas, und das müssen wir natürlich jetzt auch noch bringen, wenn wir beim Buchstaben C sind, nämlich für einen Cuvée, wie zum Beispiel aus dem Burgenland.
Genau. Cuvée oder Assemblage. Die Assemblage haben wir bei A schon
Genau.
bearbeitet.
Wir
Und die
wollten
Cuvée.
es auch nicht mehr
Ja,
groß
passt ja.
behandeln, aber ich finde, das passt so schön, weil natürlich wirklich Cabernet Sauvignon, beziehungsweise ab und zu sieht man auch in Österreich sogar Cabernet Franc. Selten, aber sieht man, oder? Liege ich nicht falsch? Meine ich mich erinnern zu können? Und dann doch eher in einem Cuvée.
Richtig, weil du Cabernet Franc gesagt hast, einer der sicher spannendsten Cabernet Francs wurde gerade aus der Steiermark gelauncht. Der Armin Tamin-Tamend hat gerade einen Cabernet Franc am Markt gebracht. Ja, unglaublich. Also das ist wirklich ein Cabernet Franc, was du denkst, bist du narrisch, wie kann sowas gehen?
Reinsortig in dem Fall.
Reinsorte Cabernet Franc, unglaublicher Zug, unglaubliche Frische. Aber Cabernet Franc ist wieder von der Geschmacksaromatik her anders wie Cabernet Sauvignon, weil der Cabernet Sauvignon ist dann schon der, was dieses Cassisblatt, die Johannisbeere, dieses Beerenaroma, was auch ins Schokoladige aufgehen kann, was da von der Tanninstruktur ganz anders ist. Und der Cabernet Franc ist für mich immer der leichtfüßigere, der was ein bisschen mehr an Sauvignon Blanc noch erinnert, weil er mehr diese Pyrazine, diese Paprika-Noten auch drinnen hat. Also wenn man einen Rotwein kriegt, der wie Sauvignon Blanc schmeckt, dann wird es auch meistens Cabernet Franc sein. Und der Cabernet Sauvignon ist dann schon der, was auch dieses Bärige drin hat, aber mehr diese dunklen Aromen und dann eben sehr spezifisch, wo er herkommt. Kann auch sehr kräuterwürzig sein, er kann sehr, sehr dicht sein, er kann schon, also das kann schon sehr viel Kraft auch sein. Und
Na gut, dass wir Cabernet besprochen haben, weil tatsächlich war mir das nicht klar, wie unterschiedlich die sind. Aber
ja,
ja,
na,
anderer Name,
Cabernet.
also auch andere
Genau.
Rebsorte.
Also Cabernet Franc und Cabernet Sauvignon sind wirklich zwei unglaublich spannende Rebsorten, weil sie sehr wandelbar sind. Und wie gesagt, Cabernet Sauvignon, das kann einer der mächtigsten Weine oder einer der elegantesten und filigransten Weine sein.
Ja. Dann hätte ich noch einen C-Fall vielleicht. Eine interessante Sache, und zwar Cru. Da sind wir wieder im Französischen.
Die Cru, genau, das ist fantastisch, weil die Cru, haben wir auch gedacht, die Cru ist das französische Wort für Wuchs oder Gewächs und steht für besondere Weinbergslage. Das heißt, vor allem in Burgund mit Premier Cru und Grand Cru sagt man schon Premier Cru, das zweitbeste, wenn man so will, obwohl Premier richtig gut ist, aber dann gibt es da drüber noch die Grand Cru, das absolut Beste.
Das muss man aber auch verstehen. Das muss man sich
Ja,
merken, oder? Weil
ich
bei
bin ganz
Premier hätte
ehrlich,
ich jetzt gesagt, das wäre
ja,
ganz oben. Aber.
richtig. Aber dann gibt es halt Grand, dann gibt es halt die Grand Nation und dann gibt es halt den Grand Cru. Und man kann es ja abwandeln, diese Cru-Thematik, Premier Cru und Grand Cru, wenn man in Deutschland dann die erste Lage und die große Lage hernimmt. Also erste Lage wieder das zweitbeste, große Lage die beste. Oder in der Steiermark mit unserem System die erste Ried und große Ried. Was eben die SDK betreibt, das wäre auch die erste Lage, also das Beste und das Zweitbeste, wenn man so will. Es gibt so viele fantastische Premier Grüß und vor allem der Ort Meursault hat keine Grand Grüß, aber wenn du einen Perrier trinkst, also aus der Lage Perrier, einen Meursault, das ist oft, also nicht oft, das ist bei Welten besser als sehr viele Grand Grüß aus dem Burgund.
Ja, gut zu wissen und auch wichtig, dass diese Lagen, diese Gewächse auch verpflichten. Das bedeutet, dass man ja im Grunde genommen auch weiß, dass ich da jetzt nicht nur diese Herkunft habe, sondern auch eine spezielle Vinifikation, oder? Das ist jetzt nicht zack abgeerntet, abgepresst, eingefüllt in die Flasche, auf den Markt gebracht,
Du
wenn ich das jetzt
solltest,
mal so umgangssprachlich sage.
ja, du solltest, wenn wir von Grand Cru oder Premier Cru oder Erste Ried und Große Ried oder wie auch immer das heißt, wenn man über das spricht, dann sollte es natürlich das absolut Beste sein, was dieser Winzer halt produziert. Weil natürlich werden diese Herkünfte so ausgewählt, dass es die beste Ausrichtung, die beste Wasserversorgung, die besten klimatischen Bedingungen hat. Ich sage immer sollte, weil natürlich gibt es auch sehr viele Premier Grüs und Grand Grüs, die oft nur so benannt werden, damit sie teuer verkauft werden. Es ist jetzt kein, also ich lege für keinen Winzer die Hand ins Feuer, wenn Premier Grü oder Grand Grü umsteht, dass der Wein halt auch richtig, richtig gut ist. Bei den
Ja,
meisten Fällen
musst du hier auch
Fällen
nicht.
natürlich schon, genau. Bei den meisten Fällen schon, aber ich habe leider schon sehr viele Premier und Grand Grüs für teures Geld getrunken, die halt nicht berauschen wollen.
Okay, naja,
Aber es
du
ist,
bist ja auch unser Experte. Das wissen wir ja auch. Du hast ja wirklich schon viel getrunken. Das heißt, wir können dem auch vertrauen. Ich wäre fertig mit dem Buchstabe C, mit dem Buchstaben C und würde zu D wechseln,
ja,
außer du hast noch
fantastisch.
was.
Ja, dann
Ja?
machen wir D, bitte.
Und wir fangen mit einem Wort an, was auch quasi direkt zu einer Philosophie werden kann und auch vielleicht zu einem kleineren Problem am Tisch oder im Restaurant, und zwar dekantieren. Warum habe ich dekantieren ausgewählt? Wir haben darüber schon eine Folge gemacht. Also alle, die mal nachhören wollen, finden es auf allen unseren Streaming-Diensten. Dekantieren. Tatsächlich habe ich jetzt zum ersten Mal mich mit dem französischen Begriff auseinandergesetzt in der Vorbereitung und dann wirklich, ich gebe es zu, verstanden, worum es eigentlich geht. Weil wir ja ganz oft sagen, belüften. Der Wein muss
Richtig.
atmen. Wir müssen belüften. Aber darum geht es gar nicht beim Dekantieren. Es geht um das Abklären. Und dann war mir auf einmal alles klar.
Richtig. Wir hätten auch bei W das Wort belüften nehmen können, aber das passt wirklich gut, dass wir das Dekantieren und das Belüften jetzt noch einmal aufarbeiten. Warum machen wir das in der Sommelerie? Warum belüften wir oder dekantieren wir? Vor allem Weißweine, die eben kein Depot haben. Also Depot ist das, was sich absetzt, vor allem beim Rotwein.
Das wäre das, was ich abkläre. Also im Grunde genommen will
Richtig.
ich eigentlich in der Flüssigkeit von irgendwas anderem
Trennen,
trennen.
genau. Beim Belüften schaue ich einfach nur, dass der Wein Luft bekommt, damit er sich noch einmal entfalten kann, vielleicht noch einmal ausatmen kann und dir dann genau das zeigen kann, was er hat.
Und
Aber
das
da
beim
will ich
Weißwein eher? Weil du
eher beim
gerade, ich hatte dich da
Weißwein,
unterbrochen.
genau, na alles gut, aber eher beim Weißwein, genau. Weil beim Rotwein, wo ich das Depot drinnen habe, das heißt diese Sedimente, da will ich natürlich diese Sedimente vom Wein trennen. Natürlich habe ich zwei verschiedene Ansätze. Erstens einmal den Wein Luft zu geben, damit er sich gleich wie beim Belüften entfalten kann. Und natürlich auch das Trennen vom Depot. So, wie mache ich das? Wichtig ist einmal eines, wenn ich einen Rotwein habe, so wenig wie möglich bewegen. Das heißt, es hilft nichts, wenn ich vom Keller den Wein raufhole, ich beitel den Wein durch und dann belüfte oder dann dekantiere den Wein, weil du wirst dann selten die Trubstoffe rauskriegen, weil die schweben ja. Das heißt, nicht bewegen, also schon bewegen, aber wenn es geht, so ruhig wie möglich die Flasche hochtragen oder am besten, da gibt es diese Weinwiegen oder diese Weinkörbe, wo ich den Wein drinnen habe oder ich bereite mir den Wein schon einen Tag vorher vom Keller in den ersten Stock oder wo auch immer ich den Wein dann trinke, stelle den Wein hin, damit sich das Depot senken kann. Dann hole ich eine Kerze. Warum hole ich die Kerze? Damit ich mit dem Kerzenlicht, oder es muss keine Kerze sein, es kann Taschenlampe sein, oder irgendein Licht halt, was von unten auf erscheint, damit ich eben genau sehe, wann kommt das Depot zum Wein. Das heißt, das Depot setzt sich ab. Ich nehme die Flasche ganz behutsam in die Hand, nehme die Karaffe in die Hand und dann schaue ich, dass ich eben ohne dabei ein Depot in die Karaffen zu kriegen, nur den Wein in die Karaffen kriege.
Also ich bin gerade so verzückt, weil zum einen habe ich endlich verstanden, warum manchmal ein Sommelier wie Rotkäppchen mit dem Wein im Korb
Genau,
läuft und
spazieren geht.
ich muss sagen, ich habe mir gedacht, Warum?
Ja.
Also Rotkäppchen war so meine erste Assoziation. Und ja, und zum anderen, dass man das endlich mal verstanden hat, was man da macht. Und eben, wie du auch so schön in der damaligen Folge gesagt hast, ich muss nichts zentrifugieren. Es muss eher in der Ruhe liegt die Kraft. Es muss ruhig passieren. Ich will was trennen voneinander. Und wenn es dabei noch Luft bekommt, dann ist alles getan. Und wir haben auch schon mal besprochen, wenn der Wein älter ist, muss ich sowieso noch mehr aufpassen, weil sonst irgendwelche Prozesse in Gang gesetzt werden, die ich ja nicht möchte. Also
Ich bin
vielleicht dekantiere ich auch mal nicht.
absolut richtig. Ich bin ganz ehrlich, wenn du einen Wein nicht kennst, also mir ist oft lieber, und das sage ich an jeden, eher nicht belüften oder eher nicht dekantieren. Wenn ich einen Wein erkenne, der vor allem dann reifer ist, dann kannst du ihn auch zu Tode belüften und zu Tode dekantieren. Ich war gestern beim lieben Freund und da haben wir Chianti Classico von Weingut Cabanele 1990 getrunken. Und wir haben den Wein bewusst nicht belüftet und bewusst nicht dekantiert, weil wir eben nicht gewusst haben, wie sich der Wein entwickelt. Hätten wir das gemacht, hätten wir alles richtig gemacht, weil der Wein war nach einer Stunde, leider eben wie immer beim letzten Glasl, war der erst so richtig, richtig gut. Aber wir sind auf Nummer sicher gegangen, wir haben große Gläser genommen, haben den Wein aus großen Gläsern getrunken, um eben die Entwicklung anzuschauen. Und da ist immer gescheiter, bevor du ihn belüftest oder dekantierst und du magst ihn hin, lassen in der Flaschen, nimm aber ein großes Glas, am besten schöne Burgundergläser oder wirklich größere Bordeaux-Gläser, damit du der Wein in der Entwicklung dann zuschauen kannst.
Ja, weil andersrum, wie du gesagt hast, wäre es schlechter, ist er hin, wenn es
Andersrum
mal
ist
nicht gut
schwierig.
läuft. Ja.
Richtig.
Ja, super. Also vielen Dank. Ich bin schon sehr, sehr happy und hätte bei D auch tatsächlich gar nicht so viel mehr. Wir haben Dosage schon besprochen.
Genau.
Es ist vielleicht noch der Begriff, der als Weinkäufer, Weinkonsument manchmal auch irreführend ist. Wir hatten Chateau und dann gibt es noch Domaine oder Domäne, wie man im Deutschen sagen
Ja.
würde. Da können wir vielleicht noch kurz was zu sagen, weil das ist auch nicht immer der oder weniger noch als Chateau. Ist das jetzt dann das Zeichen dafür, dass du da wirklich was ganz traditionell Herrschaftliches hast, sondern das ist eigentlich ein landwirtschaftlicher Betrieb, oder?
Die Domäne ist also eine der berühmtesten Domänen, was man halt meistens im Kopf hat, ist die Domaine Le Fleff, also wieder aus dem Burgund. Die Domaine ist ein Weingut in Frankreich, das ausschließlich Weine aus eigenen Trauben erzeugt. Das heißt, es war seinerzeit schon einmal ein Begriff für ein Weingut, das eben keinen Traubenzukauf hat und eben alles selbst, also die Trauben selber macht, den Wein selber macht. Und dann eben auf dieser Domäne, auf dem Weingut, den Wein dann produziert.
In Österreich muss es aber nicht so sein.
Deswegen haben wir auch weniger Domänen. Also wir haben schon, weil es sich gut anhört, haben wir ein paar Weingüter, die jetzt auf einmal Domäne heißen, außer die Domäne Wachau natürlich. Die Domäne Wachau ist fantastisch. Und die produziert,
Ist eine Genossenschaft, oder?
das ist genau die Domäne Wachau, ist eine Genossenschaft. Das, was ich gesagt habe, das steht eben für Frankreich. Wie das Gesetz dann in Österreich ist, ob das jetzt wichtig ist, wenn du eine Domäne bist in Österreich, bei der Domäne Wachau ist ja offensichtlich, dass es nicht alles selber, also dass die Trauben selber erzeugt werden. Ich glaube, der Begriff gilt dann schützend für Frankreich. Bin mir fast sicher.
Ja, also ich glaube, auch in Deutschland ist es sowas Ähnliches wie eben, ja, landwirtschaftliche, was auch immer, Regionen, Bezirke,
Genau.
Betriebe, keine Ahnung. Auf jeden Fall für uns als Konsument, wenn man jetzt sieht, Domäne, es ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit Chateau, aber es ist für Frankreich auf jeden Fall, gibt es sehr, sehr namhafte Domänen. Und auch in Österreich muss man ja mit der Domäne Wachau ganz klar sagen. Und es
Genau.
hört sich wirklich, wie du gesagt hast, hört sich gut an.
Aber in Frankreich ist es halt so, dass ausschließlich Weine aus eigenen Trauben erzeugt werden dürfen. Und das steht für
Okay.
Frankreich.
Okay. Hättest du noch was für D, wie Dora?
Du, ich bin ganz ehrlich, also wenn wir das D,
Ja?
es würde noch so viel geben mit DOCG, DO,
Ja, da haben
wir
wir ein
könnten
bisschen über
über,
die Appellationen und so weiter und
genau.
Denominationen und so weiter in der ersten Folge ja schon gesprochen, beim A. Ich hätte vielleicht noch den eventuell bekanntesten Champagner der Welt, sage ich jetzt mal, ist das, oder zumindest der, der mir auch immer wieder, wenn ich alte Fernsehserien aus den USA schaue, man kann am Etikett immer schon genau erkennen, was die da durch die Gegend tragen, was sie sich schenken, was sie mitbringen. Und das ist immer
Dom Pérignon.
Dom Pérignon.
Dom Pérignon ist, das ist wirklich fantastisch. Der Harald Jirka ist ja zum Beispiel Dom Pérignon Botschafter in Österreich.
Epicurean,
Ja,
Epicurean Suns,
Wahnsinn, wie
was
das
ich
wieder.
alles weiß, gell? Weil
Ja,
wir haben auch in
unglaublich.
Kitzbühel hier einen Epicurean, haben wir auch. Und es
Wer
gibt
ist das
natürlich
in
nicht.
Kitzbühel?
Der Christoph Tomschi ist
Ah,
Epicurean
okay.
für Dom Pérignon. Und dann haben wir noch den Hans-Jörg Unterreiner, den gibt es natürlich
Ah,
auch hier
genau,
in
der
der Nähe,
Hans-Jörg.
ja, vom Kirchenwirt. Also ja, ich habe das schon mitbekommen, dass es die Epicureans gibt. Aber bitte weiter.
Also, das heißt aber nicht, dass wir jetzt jeden Tag Dom Pérignon trinken, das wäre
Nicht.
schön. Nein, leider nicht.
Schade.
Leider, leider nicht. Der Name Dom Pérignon stammte von einem Mönch ab, von Dom Pérignon, und ist normalerweise immer Cuvée aus Chardonnay und Pinot Noir. Und es wird ausschließlich in sehr, sehr guten Jahrgängen, also als Vintage produziert. Ich habe mit dem Harald, ich bin einmal die Jahrgänge durchgegangen, wo es keinen Dom Pérignon gegeben hat. Ich kann sie leider nicht mehr aufzählen. Es waren einige Jahrgänge, wo eben kein Dom Pérignon erzeugt wurde, weil das Jahr einfach nicht das Beste war. Und sie machen ausschließlich Vintage Champagner, hat
Also
es eben ein
immer
paar Jahre.
Jahrgangschampagner,
Genau.
weil man Champagner ja ansonsten auch, das muss ich sagen, finde ich als Verbraucher auch schwierig oder zumindest mit einem Fragezeichen. Es kann ansonsten ein Champagner aus, weiß ich nicht, wie vielen verschiedenen Jahrgängen bestehen, aber bei Dom Pérignon steht immer eine Zahl drauf.
Ein
Immer
Jahrgang, genau,
ein
ein Jahr.
Jahrgang.
Richtig. Und das ist eben auch das Spannende an Dom Pérignon. Man braucht es nicht glauben, dass es ein kleines Champagnerhaus ist. Man weiß nie genau, wie viele Flaschen Dom Pérignon es wirklich gibt.
Aha.
Aber man munkelt halt, es werden schon um die 7 Millionen sein, wenn nicht ein paar, ein, zwei mehr Flaschen. Aber wie gesagt, diese Zahl, was ich gesagt habe, ist jetzt nicht unterschrieben. Man hört und munkelt halt. Es gibt inzwischen
Ein
auch
bisschen was muss es ja sein, weil ganz ehrlich, es gibt ihn überall. Also, dass die jetzt ganz, ganz klein sind mit ganz
Na,
wenig
das.
Hektar, davon bin ich nicht ausgegangen.
Richtig, absolut richtig. Was ja bei diesem Champagner aber ist, es ist sicher einer der besten Prestige-Champagner. Also weil man muss sich mal vorstellen, also was mich immer so fasziniert.
Prestige-Champagner,
Ja, also
das.
diese Prestigehäuser, also da, diese etablierten Häuser, was eben gibt, und die immer große Stückzahl auch machen, da muss man schon sagen, wenn du 7 Millionen Flaschen produzierst, gell, und die sind wirklich sehr, sehr gut, dann hast du schon viel richtig gemacht. Also, ob man es Dom Pérignon mag oder nicht, man muss halt schon anerkennen, dass eben für diese Menge, was da gibt, das ist schon beachtlich, was man da bekommt.
Was
Und
für
du hast
eine
vollkommen.
Qualität.
Ja, unglaublich. Und du hast richtig gesagt. Also, Dom Pérignon ist halt vom Marketing her schon spannend, weil James Bond trinkt Dom Pérignon. Es gibt sehr viele, die in den Filmen Dom Pérignon trinken.
Ja,
Was halt
also
auch
ist mir
spannend.
auch wieder aufgefallen und
Ja.
deswegen finde ich, muss man das einfach erwähnen, wenn etwas so präsent ist. Und ich habe ja auch schon mal in einer unserer ersten Folgen gesagt, dass der Rosé der Grund dafür ist, dass ich überhaupt mich dem Champagner zugewendet habe, weil ich vorher immer gesagt habe, das gibt mir nichts. Aber ich habe
Ja.
wahrscheinlich einfach nur nie so einen guten getrunken. Also einen Prestige-Champagner oder einen wirklich guten Qualitäts-Champagner.
Es ist wirklich so, man sollte im Leben einmal schon Dom Pérignon getrunken haben, damit man wenigstens mitschimpfen kann. Ich könnte nicht schimpfen, weil ich finde es fantastisch. Und vor allem, wenn man dann P2 und P3 bekommt, das sind dann die Dom Pérignons, die einfach länger gelagert werden. Das sind dann schon Sachen, also das sind Erlebnisse. Also
Ja.
das sind wirklich Erlebnisse.
Ja, ich sehe schon. Vielleicht sprechen wir mal mit den Epicureans und dann erklären die uns, warum sie sich überhaupt dazu entschieden haben, bei so vielen verschiedenen tollen Getränken auf der Welt ausgerechnet dafür auch so eine Art Botschafter zu werden. Und
Absolut
ich
richtig.
würde dich jetzt schon mal auf den Buchstaben Tee vorbereiten, weil ich kurz überlegt habe, ob ich das heute noch mit reinbringe, aber dann festgestellt habe, da braucht es wahrscheinlich mehr Recherche. Denn ähnlich wie bei Dom Pérignon habe ich mir Gedanken darüber gemacht, wie kann es sein, dass ich Clase Azul, das ist dieser Tequila in der schönen weißen Flasche, die so ein bisschen aussieht wie eine Pfeffermühle, weiß mit blauem Dekor verziert. Warum sehe ich die überall und zwar in Massen? Also wirklich so viel. Also Mexiko brauchen wir gar nicht drüber sprechen. Da stehen immer mehrere, also Dutzende im Regal, egal in welchem Hotel, in welcher Bar, aber ja auch in Österreich, in Deutschland. Es steht überall. Also das ist ein Phänomen im hochpreisigen Segment, was aber ja offensichtlich auch nicht in kleinen Stückzahlen hergestellt wird, aber gerade ein absoluter Hype ist. Ich will mit dir als Experte darüber reden, weil ich muss zugeben, ganz so viel habe ich gar nicht darüber gefunden.
Ich bin ganz ehrlich, ich habe noch nie einen verkostet.
Dann tu das.
Es ist ein Mezcal-Tequila. Und ich bin ehrlich, es ist halt ein, warum gibt es das jetzt überall? Weil das Marketing nicht schläft und Marketing ist ja genau für Spirituosen das absolut Wichtigste. Ich meine,
Genau.
das kostet
Wer
Lawine,
weiß.
gell? Also,
Also bis der kostet, genau, der kostet eine Lawine. Und
genau.
vielleicht schaffen wir es. Bis zum Buchstaben T hast du ein bisschen Zeit. Ich darf sagen, ich habe ein Geschenk bekommen. Solltest du nicht die
Ja, natürlich.
Gelegenheit haben, dann
Komme ich zu
lade ich
dir.
dich ein und dann verkosten wir den. Und bis zum Buchstaben T schaffen wir es, darüber gesprochen zu haben. Und bis dahin
Aber
bleibt mir, ja,
ohne Zitrone und ohne
natürlich.
Salz.
Und ohne Salz und ohne Zimt und ohne Orange. Also nichts davon.
Ja.
Ja, und bis dahin bleibt mir wieder nur zu sagen, Hauptsache einfach trinken, stay hydrated und denkt an die Elektrolyte. Ciao.
Alles, alles Liebe, trinkt Dom Pérignon, damit's wisst, um was geht. Alles Liebe, Papa.